Bevor es gleich richtig spannend losgeht, gibt's davor noch eine kleine Werbung. Ich war nämlich in letzter Zeit ziemlich viel unterwegs, also in Hotels, Apartments, in anderen Ländern. Und da habe ich mal wieder so richtig gemerkt, dass Wasser einfach nicht gleich Wasser ist. Das klingt jetzt vielleicht erstmal etwas banal, aber ich finde einfach, manche schmecken irgendwie schwer oder haben so Nachgeschmack. Und dann gibt's einfach welche, die angenehm sind. Die ganz aufgeweckten Epifoodies wissen schon, bei uns hat sich da Sandgeorgsquelle eingeschlichen, still oder Medium, je nach Lust und Laune. Ich persönlich bin ja ein großer Stillwasserliebhaber und Feli auch. Das Wasser kommt übrigens aus Ruhpolding und stammt aus einer geschützten Tiefenquelle. Und ich finde schön zu wissen, dass das Wasser da auch wirklich seinen Ursprung hat. Und was soll ich sagen, der Geschmack ist echt weich. Man trinkt es einfach gerne. Außerdem kommt das Wasser in Glasflaschen, also kein Plastik und kein komischer Nachgeschmack. Und die Flaschen sind auch noch richtig robust, obwohl sie deutlich leichter sind als normale Glasflaschen. Achtet da mal drauf. Und wer bei uns in der Showküche schon mal zu Besuch war, der weiß, das trinken wir echt oft und hat es auch bestimmt schon selbst getrunken. Bei uns ist das Wasser schon so ein richtiger Alltagsbegleiter geworden. Vor allem bei uns in der Showküche. Wenn wir einkaufen gehen, kommt gar nichts mehr anderes in den Einkaufswagen rein. Und wenn ihr das Wasser noch nicht kennt, Sandgeorgsquelle, das natürliche Mineralwasser aus Ruhpolding. Mehr Infos dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Keto ist ein effektives Werkzeug, aber nicht für jeden geeignet. Das hat Dr. Jason Funk, Nephrologe und Autor von The Obesity Code, gesagt. Und heute sprechen wir über Chancen und Risiken einer ketogenen Ernährung, für wen ist sie geeignet und für wen nicht. Und ich habe da eine ganz wundervolle Expertin auf dem Gebiet als Gästin, und zwar Ulrike Gonder. Sie ist Diplom-Ökotrophologin, Fachautorin und renommierte Ernährungsexpertin mit Schwerpunkt auf Fettstoffwechsel, Low Carb und ketogener Ernährung. Sie bringt da langjährige Erfahrung mit und eine kritische Perspektive auf die modernen Ernährungstrends. Liebe Ulrike, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Ich würde mich freuen, wenn du dich einmal nochmal selbst vorstellst und vielleicht auch darauf eingehst, wie du denn zu diesem Schwerpunkt gekommen bist.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ist immer wieder und immer noch und auch ganz aktuell ein heißes Thema. Ich will gar nicht so viel zu mir sagen. Ich bin Ökotrophologin, bin freiberuflich tätig, habe viel geschrieben und viel geredet in meinem Leben und komme eigentlich über das Fett zur ketogenen Ernährung. Die ketogene Ernährung, das werden wir nachher noch besprechen, ist ja eine fettbetonte Ernährungsform. Und ich habe in den 80er Jahren studiert, als die Fettarmwelle aus den USA zu uns rüberschwappte und alles fettarm war und plötzlich noch nichts mehr schmeckte. Und ich war aber schon immer ein ausgewiesener Butter- und Sahne-Fan und habe mich da immer mit guten Fetten beschäftigt. Und ja, dann kommt man irgendwann zu Low Carb und also zu kohlenhydratreduzierten Kostformen, habe ich mich auch intensiv mit beschäftigt. Und je geringer der Kohlenhydratanteil und je höher der Fettanteil, desto ketogener wird die Sache. Und so bin ich dann bei der ketogenen Ernährung gelandet.
Ich bin ja tatsächlich Opfer dieser Low-Fat-Maschinerie gewesen. Also bei mir gab es, was Zeitschriften mit Kindern teilweise angestellt haben damals, war nicht so gesund. Bei mir gab es dann nur 0,1% fetthaltigen Pudding und Milch und ja. Ich bin ja Gott sei Dank weit weg davon mittlerweile. Mein Freund ist Italiener. Das heißt, es gibt sehr gutes Olivenöl. Und ich werde schon des Öfteren ermahnt, dass ich es bitte nicht so inhalieren soll. Ulrike, also jetzt klar geworden, du bist starke Befürworterin Befürworterin einer ketogenen Ernährung. Und in den letzten Jahren hat sich da ja auch immer mehr an Popularität getan. Aber trotzdem fragen sich jetzt viele, ob sie auch wirklich für jeden geeignet ist. Was macht denn jetzt eine ketogene Ernährung deiner Meinung nach so wirksam? Und welche potenziellen Herausforderungen gibt es, wenn man sie nicht richtig umsetzt?
Ja, das ist jetzt schon mal sozusagen der gesamte Podcast. Ich will es mal als Anfang vorsichtig formulieren. Also eine ketogene Ernährung, wie Dr. Fong das auch schon in dem Zitat gesagt hat, ist eben sehr effektiv. Warum? Weil sie dazu führt, dass im Grunde genommen unser Stoffwechsel seine Energiequelle umswitcht. Einmal, also schaltet von Zucker auf Fettverbrennung um. Dabei entstehen Ketone. Das können wir alles noch gleich erklären, was das für Stoffe sind. Und die sind, um es flapsig zu sagen, eine ganz saubere Energiequelle. Also die verbrennen sauberer als Zucker oder was anderes und sind also eine gute, schnelle, saubere Energiequelle, haben aber darüber hinaus viele verschiedene gute Eigenschaften. das macht sie so sehr wirksam. Also sie wirkt auf zellulärer Ebene. Normal denkt man ja immer, naja, was gegen diese und jene Erkrankung hilft, das kann ja nicht sein. Aber da es um die Grundlagen des Energie- und Zellstoffwechsels geht, kann man erklären, warum eine ketogene Ernährung bzw. diese Stoffwechselsituation, wenn man sich in Ketose, heißt das dann, befindet, so wirksam ist, weil sie eben an ganz grundlegend im Zellstoffwechsel ansetzt. Natürlich muss man das richtig machen und du hast schon gesagt, das ist medial gerade sehr beliebt, die ketogene Ernährung, und dann sieht man furchtbare Sachen, Leute, denen das Fett vom Kinn tropft und die nur Speck und Eier essen, das ist natürlich Humbug. Das ist verkehrt. Also wie jede Ernährungsform kann man das richtig und falsch machen, und wie bei jeder Ernährungsform ist es, wenn man es falsch macht, halt dann auch nicht gesund. Also das kann man nachher auch noch im Detail besprechen. Also es ist keine reine Speck- und Eier-Diät, vielleicht kann man das vorab sagen. Auch bei einer ketogenen Ernährung spielen in der Regel Gemüse und ballaststoffreiche Lebensmittel eine Rolle. Sie ist aber eben sehr fettbetont, weil man in diesen speziellen Fettstoffwechsel, Ketonstoffwechsel kommen möchte. Und weil der eben die Zellfunktion so gut unterstützt, hat sie so viele verschiedene oder kann sie auf so viele verschiedene Krankheiten vorbeugend oder auch therapeutisch wirken.
Was genau unterscheidet denn jetzt die ketogene Ernährung von der Low Carb, also von dieser klassischen Low Carb Ernährung?
Das ist eine lustige Frage. Ich habe mich gefragt, was ist denn eine klassische Low Carb Ernährung? Also Low Carb bedeutet ja, dass man die Kohlenhydrate reduziert. Ne? Kohlenhydrate heißen im Englischen Carbohydrates, und da wir gerne abkürzen, alle sind das die Carbs. Das Problem der letzten 40 Jahre ist ja, dass unsere offiziellen Ernährungsorganisationen alle sagen, bloß kein Fett oder wenig Fett, und dann muss man viele Kohlenhydrate essen, weil irgendwas muss man essen, um satt zu werden. Und die Eiweißzufuhr, die ist eigentlich relativ konstant, egal wo man hinschaut. So, also entweder esse ich mehr Kohlenhydrate oder mehr Fette, und diese offiziellen Empfehlungen, immer mehr Kohlenhydrate zu essen, wozu die geführt haben, das kann man sehen, wenn man ins Schwimmbad geht oder durch die Fußgängerzone läuft. Wir haben nie dagewesene Zahlen an Übergewicht und Diabetes und Fettlebern und ich weiß nicht was noch alles. Deswegen ist die Low-Carb-Ernährung, also die Reduktion der Kohlenhydrate, in den letzten Jahren nicht nur sehr populär geworden, sondern eben auch wissenschaftlich sehr gut untersucht worden. Und letztendlich ist auch die ketogene Ernährung eine Form der Low-Carb-Ernährung. Sie ist halt die extremste, weil wir dabei die Kohlenhydrate am deutlichsten reduzieren. Das heißt also, ja, maximal 50 Gramm. Es gibt Leute, die können auch nur 20 Gramm oder 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen. Mal zum Vergleich, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 300 bis 330, 350 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Also es ist ungefähr nur ein Zehntel dessen, was offiziell empfohlen wird. Also die ketogene Ernährung ist die extremste Form der Kohlenhydratreduktion. Im Gegenzug müssen die Fette erhöht werden, in unterschiedlichem Ausmaß, je nachdem, was man erreichen möchte. Und deswegen gibt es eigentlich keinen Unterschied zu Low Carb, sondern sie gehört in das Spektrum der Low Carb Kost hinein. Also am anderen Ende findet man zum Beispiel die Logi-Ernährung. Die liegt dann ungefähr, wenn man das in Energie, also in Prozent der täglichen Kalorien ausdrückt, liegt die Logi-Ernährung ungefähr bei 25% der Kalorien in Form von Kohlenhydraten, und bei der ketogenen Ernährung sind es 5-10%. Also da sieht man nochmal sozusagen das Spektrum. Ja,
ich finde es auch ganz interessant, weil sehr viele sagen ja, sie ernähren sich Low Carb, weil sie jetzt halt mal dann zur Mahlzeit das Brot weglassen. Und wenn ich mir manchmal anschaue, wie Menschen sich ernähren, dann essen sie teilweise Brot zu Pasta-Gerichten.
Ja,
okay, vielleicht ist es nicht Low Carb, sondern vielleicht ist das jetzt ein normales Carb-Verhältnis.
Ja, also die Kohlenhydrate sind halt preiswert, sie sind gut lagerbar, sie sind schnell herzustellen. Ich meine, ein Nudelgericht zu kochen ist die einfachste Sache der Welt. Und es ist auch gar nichts gegen ein Nudelgericht zu sagen, aber wir haben eben so viel Probleme mit Übergewicht, mit, wie gesagt, Fettleber, mit Diabetes, mit Krebs, mit Demenz. Das steigt ja alles. Und da ist einfach so eine kohlenhydratlastige Ernährung nicht gut. Also viele Nudeln kann essen, wer sich viel bewegt. Also wer viel Sport macht, wer einen Beruf hat, in dem er körperlich aktiv ist, der kann auch viele Kohlenhydrate essen. Aber alle, die sich eben weniger bewegen, die sollten weniger Kohlenhydrate essen und mehr Fett. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil dessen, was uns offiziell erzählt wurde die letzte Zeit. Aber das Das Gute ist, die gute Nachricht ist, dass es mittlerweile unendlich viele Studien gibt, die das eben zeigen, die das belegen. Also bei der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung sieht man nach 14 Tagen Resultate, wenn ich eben die Kohlenhydrate weitgehend rausschmeiße. Vielleicht nochmal auch zur Erklärung, also Kohlenhydrate sind Brot und Reis und Nudeln und Gebäck und Salzletten und Chips und Fruchtsäfte und auch manche Fruchtarten, also Ananas und Weintrauben sind schon auch, die haben viel Zucker, aber es geht eben auch um die ganzen stärkereichen Lebensmittel und ob das Brot jetzt Vollkornbrot oder Weißbrot ist, ist wurscht, es ist eben sehr kohlenhydratreich. Und diese Lebensmittel, die muss man reduzieren oder weglassen. Nicht, weil die jetzt in jeder Menge irgendwie gesundheitsschädlich wären, sondern weil der Körper, um in diesen Fett- und Ketonstoffwechsel zu kommen, muss der Insulinspiegel niedrig sein. Und wenn ich viel Kohlenhydrate esse, habe ich immer viel Insulin im Blut und dann kann der Körper einfach keine Ketone machen. Also wir müssen sozusagen die Kohlenhydrate so weit reduzieren, dass der Insulinspiegel sinkt, was übrigens per se schon gesundheitlich ein Riesenvorteil ist. Also wir dürfen gar nicht immer nur auf den Zucker schauen, sondern auch der Insulinspiegel ist bei vielen Menschen viel zu hoch. Also wenn der Insulinspiegel sinkt, dann kann eben erst die Ketonbildung anspringen und Ketone werden aus Fetten gebaut, aus Fettbausteinen, den Fettsäuren in der Leber größtenteils. Und deswegen muss man so weit runtergehen. Also sonst könnte man ja auch sagen, ich esse 75 Gramm Carbs oder 90 oder 80. Das können auch manche, die viel Sport machen, aber so die allgemein, so Pi mal Daumen, der Durchschnitt liegt bei 50 Gramm Kohlenhydraten, dann ist der Insulinspiegel so niedrig, dass die Leber anfangen kann, aus Fettsäuren Ketone zu machen. Und diese Ketone haben eben diese wunderbaren Eigenschaften und Muskeln und Herz, die können die Fette verwerten. Also man hat sozusagen den Brennstoff umgestellt wie beim Hybridfahrzeug oder bei einer Hybridheizung. Man stellt von Zucker auf Fettverbrennung um und dann entstehen eben auch Ketone. Kann man übrigens auch erreichen, indem man gar nichts isst. Auch beim Fasten entstehen Ketone. Also letztendlich die ganzen Vorteile, die das Fasten hat, sind ja auch zum großen Teil auf die Ketonbildung zurückzuführen. Also das hat eben bei Weitem nicht alles mit Speck und Eieressen zu tun, wie es oft dargestellt wird. Also die mediale Darstellung ist manchmal wirklich haarsträubend.
Du hast es jetzt schon, eins hast du ja schon genannt, und zwar die nicht alkoholinduzierte Fettleber. Wo liegen denn jetzt aus deiner Sicht sogar die größten Chancen der Ernährungsweise? Gibt es also konkrete Krankheitsbilder, bei denen sie tatsächlich helfen kann?
Also entwickelt wurde die ketogene Ernährung vor über 100 Jahren für Kinder mit Epilepsie. Es gab ja damals noch keine Medikamente und man hat schon lange beobachtet, dass Epilepsiekranke, dann hat es in Klöstern beobachtet. Da kam die Fastenzeit und die Mönche, die unter Epilepsie litten, denen ging es besser während der Fastenzeit. So. Und dann hat man gesagt, ja gut, man kann ja nicht immer fasten und schon gar nicht Kinder fasten lassen, die sollen ja wachsen und gedeihen. Und dann hat man in den 1920er Jahren hat man eben die ketogene Ernährung entwickelt. Ist im Grunde genommen eine Kostform, die das Fasten imitiert. Also die sozusagen zu ähnlichen Stoffwechselumstellungen führt wie das Fasten, nur dass man eben dabei essen kann. Klingt ein bisschen wie die Quadratur des Kreises, hat aber funktioniert. Und diese alten, sage ich jetzt mal, das ist die klassische ketogene Diät, die ist auch sehr wirksam, hat vielen epilepsiekranken Kindern geholfen. Auch in der Zeit später, als es Medikamente gab. Die Medikamente wirken halt nicht bei allen. Also klassisch für die Epilepsie entwickelt. Aber das sind eben sehr, sehr strenge Formen, die sind auch gar nicht mehr nötig heutzutage. Also es gibt moderatere Formen der kohlenhydratreduzierten Ernährung, also der ketogenen Ernährung. Wie gesagt, 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag, ausreichend Eiweiß, das ist wichtig, und dann so viel Fett eben, bis man satt ist. Und da ist mittlerweile die Liste so lange an Erkrankungen, da tut sich gerade in der Forschung dermaßen viel, dass ich komme gar nicht mehr mit. Also ich habe ja vor 5 Jahren den Keto-Kompass geschrieben und bis dahin hatte ich noch wirklich den Eindruck, dass ich alle Studien kenne, die über ketogene Ernährung beim Menschen publiziert wurden. Das ist lange vorbei. Also es kommen jeden Tag Studien raus, wird unfassbar viel geforscht mit super spannenden Ergebnissen. Lange Vorrede. Also für die Epilepsie entwickelt, sehr wirksam zum Abnehmen, wenn man das muss oder will. Typ 2 Diabetes kann in Remission gebracht werden. Also der früher mal Altersdiabetes hieß. Wunderbar, die Kohlenhydrate raus, den Leuten geht's besser. Je weniger Kohlenhydrate, desto besser, der gesamte Stoffwechsel verbessert sich. Wir wissen mittlerweile, dass das Management vom Typ 1 Diabetes auch sehr viel besser wird, wenn man Kohlenhydrate reduziert. Beim Typ 1 Diabetes ist es allerdings so, dass die Patienten extrem gut informiert sein müssen, auch das gesamte therapeutische Team. Also das macht man nicht mal aus der Hüfte geschossen. Dann die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung. Sensationelle Ergebnisse in kürzester Zeit. Das metabolische Syndrom ist sozusagen ein Vorläufer all dieser Erkrankungen. Geht wunderbar zurück mit einer Kohlenhydratreduktion, eben im Extremfall mit einer ketogenen Ernährung. Die Kardiologen kommen jetzt langsam auf den Geschmack, weil sie sehen, dass die Herzfunktion sich verbessert, wenn Ketone da sind. Migränepatienten profitieren. Gerade ganz heißes Eisen, Nierenerkrankungen, chronische Nierenerkrankungen, polyzystische Nierenerkrankungen, die, von denen man dachte, sie schreiten nur voran, die sich durch eine ketogene Ernährung aufhalten lassen. Und jetzt gibt es wohl auch eine ganz neue Studie, die gezeigt hat, dass auch die chronische Nierenerkrankung sogar ein Stück zurückgedrängt werden kann. Das kann kein Medikament, das kann die ketogene Ernährung. Wo gerade auch richtig der Bär tanzt, sind die psychischen, die psychiatrischen Erkrankungen, wo ja auch oft die Medikamente entweder nicht helfen oder zwar helfen, aber eben zu Stoffwechselstörungen führen, enorme Nebenwirkungen haben. Da kann die ketogene Ernährung zumindest unterstützend wirklich tolle Erfolge erzielen. Da gibt es jetzt die ersten Fallbeschreibungen. Also da wird jetzt auch sehr, sehr viel geforscht. Entzündliche Darmerkrankung, Asthma, Fibromyalgie, Lipödem, Lymphödem, Wundheilungsstörungen, MS, Demenzen in der Vorbeugung, in Anfangsstadien. Und das zeichnet sich eben auch ab, dass das Immunsystem davon profitiert, dass die Immunzellen besser funktionieren, wenn Ketone da sind. Also die Liste wird, ich sag's mal so, die Liste wird jeden Tag länger und ich bin selber manchmal ganz fasziniert und man denkt ja dann immer, das kann ja gar nicht sein, aber wie ich eingangs schon sagte, da die Ketone auf direkt in jeder Zelle im Zellstoffwechsel wirken, können sie eben auch überall im Körper und in allen Organen sozusagen ihre Wirkung entfalten. Und ganz wichtig sind die Ketone natürlich für die Gehirngesundheit, denn unser Gehirn ist ja auf eine ständige Energiezufuhr angewiesen und reagiert auch extrem empfindlich auf Entzündungen. Und für beides sind die Ketone super. Die sind, wie gesagt, auch beim Fasten produzierbar von der Leber aus den Fettreserven. Das Gehirn nutzt sie, das liebt sie, es kann sie super gut zur Energieversorgung nutzen. Und Ketone sind eben auch entzündungshemmend. Und das ist ein riesiger Vorteil bei all den genannten Erkrankungen, aber insbesondere auch bei den Gehirnerkrankungen, also Demenz, MS und so weiter, weil die eben häufig mit einer chronischen Neuroinflammation, nennt man das, also Entzündung von Nervenzellen einhergehen. Und da können die Ketone auch entgegenwirken. Und ich könnte jetzt noch eine Stunde erzählen, wo man noch überall forscht. Also ich will nur mal sagen, wenn in den Medien immer so die Stars und Sternchen dargestellt sind, die dann sagen, ja, sie haben mit Keto abgenommen, ja, wunderbar. Aber das ist wirklich nur ein winziger Teil. Und man kann eine ketogene Ernährung natürlich auch so machen, dass man zunimmt oder dass man sein Gewicht hält oder dass man abnimmt. Das ist wie mit jeder Ernährungsform immer wichtig, was will ich erreichen, und entsprechend muss ich auch diese Ernährungsform dann sozusagen zusammenstellen. Also es gibt nicht die eine ketogene Ernährung, sondern man kann die wunderbar anpassen an die Besonderheiten.
Ich weiß nicht, ob du es gerade sogar auch schon gesagt hattest, aber als ich das erstmal mit einer ketogenen Ernährung in Kontakt gekommen bin, das war vor Jahren, weil mir das eine Krebspatientin erzählt hat, dass sie sich jetzt eben ketogen ernährt und das bei ihr sehr gut anschlägt.
Ja, auch da wird viel geforscht. Beim Krebs haben wir halt viel Grundlagenforschung, haben auch Fallberichte, haben auch plausible Wirkmechanismen. Wir sind halt leider noch nicht so weit, dass wir jetzt große Humanstudien haben. Aber zum Beispiel bei Darmkrebs gibt es gute Hinweise, bei Brustkrebs gibt es gute Hinweise. Es gibt aus dem Tierversuch auch vereinzelt Erkenntnisse, das muss man auch dazu sagen, wo die ketogene Ernährung oder wo die Ketone, die werden ja den Tieren dann meistens isoliert verabreicht, entweder nicht gewirkt haben oder sogar geschadet haben. Das gibt es, also ganz spezielle Krebsarten mit besonderen Mutationen. Also das gibt's auch. Deswegen sagen natürlich viele Forscher auch mit Recht, wir müssen im Grunde jede Krebsart einzeln erforschen. Aber die ganzen, ich sage mal, die ganzen Krebsarten, die durch unseren Lebensstil begünstigt werden, durch Übergewicht und falsche Ernährung, wie eben jetzt Brustkrebs, Darmkrebs, Prostata, Leber und so weiter, da kann man das zumindest probieren. Und wenn es nur in Anführungszeichen die Lebensqualität erhöht, Ängste reduziert, ist übrigens auch ein toller Nebeneffekt der ketogenen Ernährung, dass Ängste reduziert werden, dass man besser schläft, dann ist es auf jeden Fall ein Versuch wert. Und man würde es ja auch merken, wenn es einem nicht gut geht, dann hört man eben wieder auf damit.
Ja. Welche Risiken birgt denn jetzt so eine ketogene Ernährung, insbesondere wenn man sie falsch umsetzt?
Also zunächst muss man mal sagen, wir haben ja sozusagen auch das Titel für, den Titel, für wen ist sie geeignet und für wen nicht. Man muss ganz klar sagen, es gibt zwar seltene, aber angeborene Stoffwechselstörungen, die es unmöglich machen, sich ketogen zu ernähren. Nämlich immer dann, wenn man, wenn der Körper nicht in der Lage ist, Fettsäuren, also Fettbausteine, gut zu verwerten. Wenn die Enzyme, also die sozusagen die kleinen Handwerks, die kleinen Werkzeuge im Körper fehlen, um Ketone zu bilden. Oder wenn die Bauchspeicheldrüse unentwegt Insulin bildet und nicht damit aufhören kann. Also es gibt bestimmte genetische Besonderheiten, Erkrankungen, die es unmöglich machen, eine ketogene Ernährung einzuhalten. Also die sind selten und in der Regel sind diese Stoffwechselstörungen dann auch bekannt. Dann ist es natürlich so, das liegt auch nicht jedem. Ja, es gibt Leute, die würden lieber sterben, als auf eine Pizza zu verzichten. Die müssen das dann machen. Ja, also die können dann eben sich nicht ketogen ernähren. Und ansonsten, ja, würde man es probieren. Es gibt Menschen, die, wenn sie das machen, extrem schnell und viel Ketone bilden. Denen ist dann übel, die müssen sich erbrechen. Für die ist es dann natürlich auch nicht so prickelnd. Oder sie können das nur in sehr milder Form machen, also eher Richtung Low Carb und vielleicht mit einem 12-stündigen Nachtfasten so ein bisschen in die Ketose kommen und dann eben nicht so eine strenge Variante essen. Ansonsten kann das aber quasi jeder probieren. Und wichtig ist eben, dass man sich ein bisschen vorab informiert, also entweder ein Buch liest oder auf einer Internetseite geht, die das vernünftig erklärt. Denn es geht, wie gesagt, nicht darum, nur Speck und Eier zu essen. Und oft ist in den Medien auch dann ein riesiges Stück Fleisch zu sehen. Das ist keine ketogene Ernährung. Fleisch besteht überwiegend aus Eiweiß und Wasser und Mineralien und Vitaminen. Für eine ketogene Ernährung brauche ich immer auch ein bisschen Fett. Und natürlich wollen wir in der Regel auch Salate und stärkearme Gemüse dabei haben. Wir wollen gute Öle, wir können Saaten und Nüsse essen. Also sie sollte eben auch, wie jede andere gesunde Ernährungsform, sollte sie eben auch ein bisschen abwechslungsreich zusammengestellt sein. Sie sollte nicht nur aus Fertigprodukten bestehen. Der Markt ist natürlich heute voll von Keto-Keksen, Keto-Pizzen, Keto-Nudeln. Das macht es dann auch nicht unbedingt besser. Also ich würde schon plädieren dafür, eben überwiegend Grundnahrungsmittel zu verwenden. Und ob man dann Fisch oder Fleisch isst, ist es einem selber überlassen. Man kann Käse essen, man kann eben alles essen, wo nicht viel Kohlenhydrate drin sind. Das sind sehr viele Gemüsearten, von Spargel über Brokkoli, Pilze, Auberginen, alle Blattsalate, wie gesagt Samen und Nüsse, fast alle. Bei den Obstarten muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber ich sage mal, man kann auch mal einen halben Apfel essen und ein Viertel. Aber Beerenobst passt ganz gut hinein und ich muss das eben immer kombinieren mit einer fettreichen Geschichte. Also ich würde eben nicht das Magerjoghurt nehmen, sondern das griechische Joghurt. Ich mache dann immer noch ein bisschen Sahne rein. Man kann den fetten Käse essen, man kann durchwachsenes Fleisch essen. Also es ist sehr bunt und es sollte auch bunt sein. Also eben nicht nur Fleisch essen. Das ist keine gesunde ketogene Ernährung. Normalerweise, gleichwohl muss ich dazu sagen, es gibt auch die Form der Carnivoren-Ernährung, wo man wirklich nur Fleisch isst. Und das machen viele Leute aus gesundheitlichen Gründen und denen geht es auch phasenweise damit gut. Aber auch das muss dann sehr gut vorbereitet sein. Das ist auch nichts, was man empfiehlt. Wenn ich mich ketogen ernähren möchte, dann gehört eben normalerweise dann auch eben, wie gesagt, Gemüse und Salat und Kräuter und alles das dazu. Ich sollte mich informieren. Und und dann muss man gucken, auch was man für ein Typ ist. Es gibt Leute, die fangen morgen damit an und machen das gleich hundertprozentig und andere müssen, oder für andere ist es besser, sich so langsam ein bisschen einzugrooven, ne? Also die Kohlenhydrate langsam zu reduzieren, vielleicht erstmal nur die Hälfte der Kartoffeln und abends kein Brot mehr oder abends keine Nudeln mehr. Also man kann das so oder so machen, wenn jetzt nicht krankheitsbedingt irgendwas dafür spricht, das schnell zu machen. Also wenn ich jetzt eine Epilepsie habe, würde ich natürlich versuchen, so schnell wie möglich in Ketose zu kommen und so hoch wie möglich und auch keine Ausrutscher zu haben. Aber wenn ich jetzt einen Diabetes habe oder abnehmen will, dann kann ich das gelassener angehen.
Ich würde jetzt ganz
noch, lass mich noch eins ergänzen, ja. Bitte. Es gibt Menschen, die machen Keto sehr streng, die auch sind auch noch sehr schlank und sehr sportlich und bei denen gehen dann manchmal die Cholesterinwerte in abenteuerliche Höhen. Da wird eben gerade dran geforscht, ob die jetzt ein erhöhtes Herzinfarktrisiko haben. Das weiß man nicht. Die haben sonst überhaupt keine Risikomarker, aber bei diesen Menschen steigt das Cholesterin exorbitant an, das LDL-Cholesterin, und das wird jetzt gerade erforscht. Wenn das passiert, also wenn ich aus gesundheitlichen Gründen auf eine ketogene Ernährung umstelle, soll ich das sowieso mit meinem Arzt besprechen, und idealerweise mache ich vorher ein Blutbild und hinterher, und dann sehe ich ja, was passiert. Und in der Regel, wenn ich das halbwegs vernünftig mache, dann verbessern sich die Blutfettwerte, die Cholesterinwerte, die Zuckerwerte, die Insulinwerte, die Leberwerte. Also eigentlich wird in der Regel alles besser. Manchmal steigt das LDL-Cholesterin ein bisschen an, aber da muss man auch nicht gleich in Ohnmacht fallen. Da misst man halt nach 6-8 Wochen nochmal, und üblicherweise reduziert sich's wieder. Und wenn es das nicht tut, kann man immer noch überlegen, ein bisschen mit den unterschiedlichen Fettarten zu spielen. Dann kann man da auch entsprechend gegensteuern.
Wie ist denn es jetzt vor allem, wir Frauen sind ja eher, wir sind Zykluswesen, wir haben einen sehr ausgeprägteren Zyklus als Männer. Gibt es da auch Unterschiede, was da zu beachten wäre? Vor allem jetzt, ich habe so das Gefühl, wahnsinnig viele Frauen haben hormonelle Störungen, ohne dass sie es wissen. Gibt es da etwas, wo man vorab drauf achten sollte?
Also man sagt immer, so in der zweiten Zyklushälfte geht's besser und im Winter geht's besser, bei Kälte geht's besser. Das sind alles so Dinge, die Ketonbildung unterstützen. Wichtig ist zum Beispiel, dass man nicht in einer besonders stressigen Situation anfängt. Wenn man viel Stress hat und das Cortison ist hoch, ist es auch für den Körper sehr schwer, in die Ketose zu kommen, weil das Cortison dann eben auch Insulin und Blutzucker erhöht. Also lieber mal in einer ruhigeren Phase beginnen oder moderater beginnen, sich einschleichen. Was den weiblichen Zyklus angeht, der hängt ja auch sehr eng mit dem Insulin zusammen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die eben eine Insulinresistenz haben. Das heißt, das Insulin, das ist unser Zuckerhormon, das wirkt nicht mehr richtig. Und weil es nicht mehr richtig wirkt, macht die Bauchspeicheldrüse dann immer mehr und das wirkt dann immer schlechter. Und am Ende des Tages habe ich ganz viel schlecht wirksames Insulin im Blut und es schwimmt da nicht einfach nur rum, sondern das kann auch eine Menge Schaden anrichten. Und deswegen ist es gut vorstellbar, ob es da jetzt schon Studien dazu gibt, weiß ich nicht, aber dass eben mit einer Normalisierung des Insulinstoffwechsels, also des Zuckerhormonstoffwechsels, auch die Geschlechtshormone sich regulieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Viele Menschen, die gar keine Krankheitsprobleme haben, die machen Keto sozusagen als Lifestyle, als Biohack. Ne? Gibt es ja dieses moderne Wort, die Biohacker, die also ihren eigenen Körper optimieren wollen. Und viele, die das machen und auch ohne Schwierigkeiten in Ketose kommen, die berichten, dass sie viel ruhiger sind, viel entspannter, viel fokussierter. Also das macht schon was mit dem gesamten Körper. Ja, und wie gesagt, von Anorexie-Patienten wissen wir, dass es anxiolytisch wirkt, also auch Ängste reduziert, Depressionen reduziert. Wir sehen bei bipolaren Patienten, und die haben natürlich auch alle hormonelle Störungen und auch die Hormone hängen da mit drin. Und so wie das aussieht, scheint allein über die Normalisierung des Insulin- und Zuckerstoffwechsels und auch des Aminosäurestoffwechsels da sich rundum Positives zu zeigen. Wer natürlich sagt, ich komme damit nicht klar, mir ist das zu stressig, ich schaffe das nicht, ich will das eigentlich auch gar nicht, der muss das lassen. Also ich, wie man merkt, ich bin wirklich begeistert davon, was die ketogene Ernährung kann, aber man muss das selber auch wollen und man muss auch in der Lage sein, das umzusetzen. Also es gibt Leute, die schaffen das einfach nicht. Aber es gibt auch Menschen, denen geht es damit nicht gut. Und dann macht man eben was anderes. Also ich sage jetzt nicht, dass das jeder machen muss, um Gottes Willen. Aber gerade Menschen, die schon alles ausprobiert haben und die chronische Probleme haben, ob das jetzt eine Migräne ist oder eine Akne oder was weiß ich was, für die ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
Das wäre jetzt eigentlich auch meine nächste Frage gewesen, wie alltagstauglich Keto bei dem modernen Lebensstil eigentlich ist. Wir sind ja nur noch stressgeprägt. Gibt es irgendwie so häufige Stolperfallen oder auch Dinge, die man beachten sollte, wie diese, in Anführungszeichen, Keto-Grippe?
Ja, die Keto-Flu, die steht immer da, die als Horrorversion. Also jeder Jack ist anders, sagen sie in Köln. Und so ist das natürlich bei der Ernährung auch. Jeder ist anders, jeder reagiert anders. Und wenn man das häufiger macht, dann gibt's auch viel weniger Probleme. Wenn ich natürlich bislang viel Nudeln, viel Süßigkeiten und viel Süßgetränke zu mir genommen habe und das jetzt alles weglasse, vielleicht sogar noch von heute auf morgen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es mir ein paar Tage nicht so gut geht. Ja, also das muss man einkalkulieren, das muss aber gar nicht auftreten. Es gibt Leute, die switchen einfach um. Wichtig ist auf jeden Fall, wie gesagt, dass man sich ein bisschen vorher informiert, auf was es ankommt. Wichtig ist gerade am Anfang viel zu trinken, weil der Körper am Anfang viel Wasser verliert. Deswegen hat man ja auch die schnellen Gewichtsverluste. Es kommt dann zwar auch zum Fettabbau, aber am Anfang ist natürlich viel Wasserverlust, das motiviert. Das ist schön, aber man muss trinken und mit dem Wasser gehen natürlich auch Mineralien verloren, also Salze. Man darf nicht am Salz sparen. Und oft ist es so, dass die Leute Schwindel haben oder Kopfweh oder sich tüdelig fühlen, weil sie einfach viel Wasser und viel Salz verloren haben und das nicht auffüllen. Also auf jeden Fall eine Brühe trinken, nicht beim Salz sparen, beim Essen, es sei denn, es gibt jetzt irgendeinen medizinischen Grund, und viel trinken. Und dann, also ich hatte noch nie eine Keto-Flu. Ich weiß nicht, wie oft ich mache immer so phasenweise ketogene Ernährung. Ich hatte noch nie eine Keto-Flu. Also überhaupt nicht, ja. Aber es gibt Leute, die haben das. Manche sagen, sie haben eine Woche noch Lust auf Süßigkeiten oder auf ein Stück Kuchen. Aber das lässt in der Regel nach. Also man muss sich darauf einstellen, dass es ein bisschen tüdelig werden kann. Manche haben auch Verstopfung. Hatte ich auch nie. Also wie gesagt, jeder ist anders. Aber da kann man dann auch mit Flohsamenschalen und mit Trinken und mit ein bisschen Kokosfett oder MCT-Öl ein bisschen nachhelfen. Das ist alles nichts Schlimmes. Wenn es mir wirklich schlecht damit geht, dann muss man immer auch mal die Ketone messen, weil dann kann es passieren, dass die Bildung überschießend ist, dann muss man aufhören. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mich erbrechen würde und es wäre mir 2 Tage schlecht, würde ich aufhören. Aber das ist immer wie so ein Horrorgespenst, das kommt so häufig gar nicht vor.
Ich finde das ganz interessant, weil ich finde das Wording total daneben. Ketogrippe klingt ja sehr, sehr negativ.
Ja.
Ich habe mich da ein bisschen eingelesen gehabt, weil ich habe mich tatsächlich noch nie selbst ketogen ernährt, aber ich habe eine geführte Buchinger Fastenwoche gemacht. Und da wird das ganz anders, also ähnliche Ursache.
Krise.
Ja, also mir wurde das nicht als Fastenkrise erklärt, sondern als Umstellungsphase. Und da dachte ich mir, stimmt, das macht's positiv. Dann finde ich es wieder cool, dass ich es durchmache, weil dann weiß ich, jetzt passiert was.
Ja, genau. Also so kann man das natürlich auch sehen. Aber wie gesagt, also wenn man muss schon auch den Körper ernst nehmen. Wenn es einem jetzt richtig schlecht geht, muss man gucken, woran liegt es. Ne? Das kann die Mineralienimbalanz sein. Das kann aber sein, dass ich viel zu viel Ketone bilde oder auch in eine Übersäuerung komme. Deswegen ist es auch gut, von Anfang an zu messen. Also es gibt verschiedene Messmethoden. Man kann das im Urin messen oder sich ein bisschen pieksen und im Blut oder in der Atemluft. Also das ist schon auch ganz gut, das ein bisschen zu beobachten. Aber du hast schon recht, die Keto-Grippe, Keto-Flu, das wird immer so als Horror dargestellt. Aber letztlich zeigt es, dass es eine Umstellungsphase ist. Und wie gesagt, mit genug Trinken und Salz und eventuell ein paar Ballaststoffen kann ich dem auch in der Regel gut entgegenwirken. Und bei Menschen, die Nierenerkrankungen haben zum Beispiel, da ist immer auch ein bisschen die Gefahr der Nierensteinbildung. Und für diese Menschen, nochmal, wer eine Erkrankung hat, sollte das immer auch mit seinem Arzt besprechen. Es ist zwar nicht so einfach, einen Arzt zu finden, der sich unter Keto was vorstellen kann, aber das muss begleitet werden. Und da gibt es zum Beispiel Präparate mit Citrat, also mit Zitronensäure, die eben dann den Urin basisch machen und die eben dann auch die Steinbildung verhindern. Also es gibt mittlerweile eigentlich auf fast jede Erkrankung auch abgestimmt leichte Variationen der ketogenen Ernährung. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich vorab ein bisschen informiert.
Wie ist denn jetzt, also wie sieht es aus mit dieser langfristigen Umsetzung? Kann man das jetzt ein Leben lang machen? Ist es eher wie eine Phase anzusehen oder also wie so eine therapeutische Phase oder was ist so?
Ja, umgekehrt, man muss die Frage umgekehrt stellen. Was möchte ich erreichen? Ja, also für die Epilepsie-Patienten, die furchtbare Anfälle haben, gerade auch für die Kinder, ist natürlich klar, die wollen konstant und langfristig in Ketose sein. Wobei es auch da oft ist, wenn die das 3, 4, 5 Jahre gemacht haben, können die sich auch wieder ausschleichen. Und es kann sein, dass sie dann trotzdem anfallsfrei bleiben oder reduzierte Anfälle nur haben. Das muss man im Einzelfall sehen. Wenn ich abnehmen will, mache ich das so lange, bis ich mein Gewicht erreicht habe. Und dann gucke ich idealerweise, das ist natürlich jetzt Utopia, das schafft nicht jeder oder nicht 100%, aber ideal wäre es natürlich, wenn ich dann mich meinem Zielgewicht nähere, dann kann ich auch langsam wieder die Kohlenhydrate erhöhen und dann gucke ich halt so, wie mit welcher Kombi kann ich am besten mein Gewicht halten. Und das wird beim einen sind das dann vielleicht 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag und manch einer wird dann auch wieder Pasta und ein Brot essen können und für andere nicht. Die müssen einfach dann, wenn sie das Gewicht halten wollen, weiterhin auch ein bisschen die Kohlenhydrate reduzieren. wenn ich Migräne habe, wenn ich Migränepatient bin, dann bin ich auch interessiert daran, das recht konstant und langfristig zu machen. Ja. Es gibt nicht viele Langzeitstudien. Wir wissen aus der Epilepsieforschung, da gibt es Studien, die über 15 Jahre laufen, mit Jugendlichen, die eben 15 Jahre lang sich ketogen ernährt haben und die genauso gesund sind, Herz- und Gefäß gesund sind wie andere. Also das scheint unproblematisch zu sein. Aber normalerweise muss ich mich nicht langfristig ketogen ernähren. Also in der Natur oder evolutionär waren das ja auch immer nur Phasen. Im Winter, wenn es nichts zu essen gab, bei Hungersnöten, wenn es nichts zu essen gab, dann musste der Körper in die Fettverbrennung umschalten. Ich sage mal, wenn es nichts zu fressen gibt, von was lebt der Körper denn dann? Ja, von den Reserven. Ja, toll. Und was sind die Reserven? Fett. Genau, nichts anderes mache ich bei der ketogenen Ernährung. Ja, ich fahre die Kohlenhydrate runter und ernähre mich entweder vom Fett von den Hüften, wenn ich abnehmen will, oder vom Fett auf dem Teller, wenn ich nicht abnehmen will. Also das ist auch sowas, was den Leuten immer nicht klar ist. Wenn ich abnehmen will, muss ich natürlich nicht so viel Fett essen. Dann will ich ja mein Körperfett verbrennen. Und wenn ich nicht abnehmen will, muss ich mehr Fett essen, damit die Ketone aus dem Fett vom Teller gebildet werden. Ja, also Fett, natürlich ausreichende Eiweiß. Dann passt das schon. Wo, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo waren wir? Bei welcher? Ach so, beim langfristigen. Yeah. Das heißt, ich ausgehend von meinem Problem, was ich habe, also wenn ich es nur mal probieren will, ich sollte es aber mindestens 3-4 Wochen machen beim ersten Mal, sonst komme ich nicht richtig in Ketose und kann die Effekte nicht spüren. Also wenn ich Leute treffe, die sagen, ja, ach, Keto habe ich schon mal probiert, ist nichts für mich, dann sage ich mal, wie lange hast du denn gemacht? Ja, 2,5 Tage, ja. Also, ne? So schnell kann der Körper gar nicht umstellen. Wenn Sportler das machen wollen, bitte nicht in der Wettkampfphase. Man muss, wenn man gleiche Leistung unter ketogener Ernährung bringen möchte, das ist möglich, aber dann muss man mehrere Monate sich den Körper wirklich umstellen. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ich einen Diabetes habe, dann gucke ich, dass ich da rauskomme und dann kann ich auch ganz vorsichtig versuchen, die Kohlenhydrate wieder zu erhöhen. Dann finde ich mein persönliches Gleichgewicht, womit mein Diabetes unter Kontrolle bleibt. Das heißt, die Dauer der ketogenen Ernährung richtet sich absolut nach dem, was ich erreichen will. Und ich mache das phasenweise 1-2 Mal im Jahr, einfach um meinen Stoffwechsel flexibel zu halten. Das ist nämlich ein großes Problem, dass wir heute vor lauter Kohlenhydratesserei aus diesem Zuckerverbrennungsmodus gar nicht mehr rauskommen. Und in der Evolution war es immer so, dass wir wechseln mussten. Und diese Stoffwechselflexibilität, die gilt als wichtig für die langfristige Stoffwechselgesundheit, auch für die Gehirngesundheit. Das heißt, es ist eigentlich okay, immer mal zu wechseln. In der Natur waren wir nie in Dauerketose, sondern immer nur phasenweise. Aber bei bestimmten Erkrankungen macht es halt Sinn, das langfristig zu machen. Also sind zwei Paar Schuhe sozusagen.
Ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar bezüglich der Kritik, dass Keto die Darmflora negativ beeinflussen soll oder zu einem übermäßigen Fettkonsum führen könnte.
Ja, der zweite Teil deiner Frage ist sehr amüsant. Wenn ich natürlich eine fettbetonte Ernährungsform pflege, dann ja. Esse ich mehr Fett. Ja. Also natürlich gibt es auch Leute, die das übertreiben oder die dann nur noch Macadamias essen und vollfetten Käse und sich wundern, dass sie nicht abnehmen. Also deswegen bitte informieren, und wenn es um Gewichtsreduktion geht, dann nicht die ganz kalorienreichen Sachen essen in großer Menge. Dann kann man natürlich auch mit Keto nicht abnehmen. Aber bei Keto braucht man eben keine Kalorien zählen, und die Ketone machen auch sehr gut satt. Deswegen unterstützt es auch das Abnehmen so gut. Ne? Also unter Keto esse ich mehr Fett, Punkt, das ist so. Ob das hier, was ist zu viel? Also wenn wir die üblichen Kriterien anlegen, dann ist es natürlich zu viel, aber die üblichen Kriterien halte ich für ziemlich einen Humbug, deswegen würde mich das überhaupt nicht interessieren. Wenn ich natürlich abnehmen will und nehme nicht ab, muss ich schon gucken, esse ich insgesamt zu viel. Zu viel Fett, zu viel Kalorien. Also dann macht das Sinn, aber sonst nicht. Und das andere war die Darmflora. Das ist eine ganz wichtige Frage. Da gibt es noch nicht so viele Studien dazu. Man sieht, dass die Darmflora sich verändert. Und man hielt das auch, oder man kann das auf den ersten Blick auch als negativ einschätzen, weil zum Beispiel Bifidobakterien und Lactobacillen zurückgehen. Die gelten ja als günstig und sind sie ja auch. Aber es vermehren sich dann andere Bakterienarten. Also man hat das bei MS-Patienten gesehen, die haben eine gestörte Darmflora. Wenn die mit Keto anfangen, wird es erstmal noch schlechter. Das ist ähnlich wie mit dem Cholesterin. Wenn ich einmal messe und nur einmal hingucke, kann ich dann denken, oh Gott, was ist denn hier los? Ich muss aber nochmal messen nach ein paar Wochen beziehungsweise Monaten, weil bei den MS-Patienten hat man tatsächlich gesehen, dass die nach, ich glaube, 6 Monaten hatten die dann eine richtig tolle Darmflora. Also klar, wenn wir anders essen, wenn wir ganz anders essen, stellt sich auch die Darmflora um und die braucht natürlich auch eine Weile. Ja, die muss ich ja auch neu sortieren. Und deswegen kann man überhaupt nicht sagen generell, dass Keto die Darmflora schädigt. Im Gegenteil, sie verändert die Darmflora. Wir wissen jetzt noch nicht bei allen Erkrankungen, ist das wie gut oder wie schlecht ist das, aber jedenfalls gibt es im Moment da wenig Grund zur Sorge, wenn ich eben auch das berücksichtige, was wir gesagt haben, eben auch genug Ballaststoffe und Gemüse und Salate und so weiter esse. Und dann lohnt sich es immer langfristig nochmal zu gucken und da scheint sie dann eben doch auch sich eher positiv auszuwirken, sowohl auf die Vielfalt der Bakterien als auch auf deren Stoffwechsel. Tätigkeit. Und es ist so, ich erinnere eine Studie, die eben gezeigt hat, dass wenn eben die normalen Butyratbildner, also die Buttersäurebildner wegfallen, dann es vermehren sich andere Bakterien, die sozusagen deren Aufgabe übernehmen. Also wir müssen auch unserem Darm da ein bisschen Zeit geben, sich anzupassen.
Also diese Kritik an dem übermäßigen Fettkonsum ist natürlich auch ein bisschen Social Media geschuldet, muss man sagen. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, was auf Social Media als Keto bezeichnet wird, ist oftmals auch einfach weit entfernt davon, was eine ketogene Ernährung ist. Mhm. Weil wenn man so mal so ein, sagen wir mal so die Highlights rauspickt, dann ist es Butter im Kaffee, mhm. Fett überall, Frühstück ist Eier mit Speck mhm. und Abendessen ist Fleisch mit Eiern.
So. Ja, genau. Ja, das sind eben diese extremen Darstellungen. Das ist so ein bisschen schade. Also natürlich isst man mehr Fett, aber es muss jetzt nicht alles im Öl schwimmen. Also ich esse natürlich schon mal fettreichere Lebensmittel in größeren Mengen. Also ich esse zum Beispiel mehr Nüsse, ich kann fetten Käse essen, ich kann durchwachsenes Fleisch essen, ich esse fetten Fisch. Da muss gar nichts im Öl schwimmen. Ja, dann, wie gesagt, je nachdem, ob ich abnehmen will oder nicht, muss ich da auch ein bisschen gucken. Und weil wenn ich eigenes Fett verbrennen will, muss ich ja nicht so viel essen. Und diese Extremformen, dass ich denke immer, naja, das sieht dann irgendwie spektakulär aus, aber das hat mit einer seriösen ketogenen Ernährung wenig zu tun. Also wenn ich einen Rumpsteak essen gehe, bestelle ich ein kleines Rumpsteak mit doppelt Kräuterbutter, dann sonst habe ich viel zu viel Protein, weil wenn ich zu viel Protein esse, dann ist die Ketonbildung auch wieder eingeschränkt. Deswegen sind es nie die riesigen Steaks. Aber ich mache natürlich dann nicht ein halbes Pfund Butter drauf. Vielleicht muss man auch nochmal dazu sagen, dass viele einfach auch nur diese klassische ketogene Diät anschauen, die für die Epilepsie entwickelt wurde. Da ist es in der Tat so, dass extrem viel Fett gegessen werden muss, nämlich 90% der Kalorien. Und das ist dann kulinarisch natürlich eine Herausforderung. Da wird auch oft mit Präparaten und Bildemitteln und so weiter gearbeitet, um das überhaupt essbar zu machen. Aber diese strenge Form, die ist ja wirklich nur für ganz wenige, also die kann man auch nett machen, aber das ist dann eine echte Herausforderung. Aber die ist ja wirklich nur für wenige Patienten mit Epilepsien gemacht und geeignet, die eben nicht auf Medikamente reagieren. Die braucht ja sonst keiner. Also ich glaube auch, dass da viel dieses Missverständnisses daher kommt, dass man eben immer auf diese extrem strenge Variante schaut. Und ich sag mal, wenn man abnehmen will und hat 65% seiner Kalorien in Form von Fett, reicht das. Es reichen auch 40 oder 45. Man muss satt sein, das ist das Entscheidende. Man muss satt sein, muss ein bisschen Fett essen. Und wenn ich nicht abnehmen will, dann sagt man so 75% der Kalorien in Form von Fett. Aber das, wie gesagt, muss nicht alles Öl oder Butter sein, sondern ich wähle dann bei den Milchprodukten und beim Fisch und Fleisch und so die fetteren Varianten. Und dann kriegt man das ganz gut hin. Ich habe ja auch mehrere Kochbücher oder bei mehreren Kochbüchern mitgeschrieben. Ich bin immer nicht die Rezeptfrau, ich bin die Frau fürs Theoretische. Und wir haben wunderbare Rezepte für ketogene Kostformen, die fettreich sind, aber überhaupt nicht irgendwie eklig oder wo es Fett schwimmt oder wo Fettaugen drauf sind. Das ist alles Quatsch. Man kann das sehr lecker machen. Und vorhin sind wir auch noch mal ein bisschen abgekommen von der Alltagstauglichkeit. Es ist nicht so ganz einfach immer, aber letztlich geht's. Also beim Italiener bestelle ich dann Tintenfisch mit Gemüse und am Bahnhof esse ich die Bratwurst ohne Brötchen. Und ich kann eigentlich immer oder fast immer irgendwo was Ketogenes essen, es sei denn, ich bin wo eingeladen, wo es nur Nudeln und Kartoffelsalat gibt, dann habe ich ein Problem. Aber das Gute ist, da die ketogene Ernährung ja den Fastenstoffwechsel imitiert und da der Körper sowieso in Fettverbrennung ist, wenn es dann halt mal nichts zu essen gibt, dann nimmt er halt sein eigenes Körperfett. Also man hat dann auch viel weniger Hunger, man kann viele Stunden ohne Essen auskommen, ohne dass man schlecht gelaunt wird. Hauptsache, man hat ein bisschen Wasser zu trinken. Also wenn es mal wirklich nichts Ketogenes gibt, dann esse ich halt nichts. Also das ist so viel einfacher. Und das können sich die Kohlenhydrat-Junkies gar nicht vorstellen. Wenn mir jemand erzählt, er frühstückt um 8 und muss um 9:30 schon wieder was essen, dann weiß ich schon genau, das ist einer, der viele Kohlenhydrate futtert und den Leuten gefriert das Blut in den Adern, wenn sie denken, sie können jetzt von 10 bis 18 Uhr ohne Essen auskommen. Aber wenn man sich ketogen oder low carb ernährt, das ist überhaupt kein Thema.
Ich fasse noch einmal zusammen. Es sollte auf jeden Fall gut vorbereitet sein, die ketogene Ernährung. Und man sollte sich definitiv auch einfach mal Zeit für sich selbst nehmen. Ja. Ich finde, das ist ja auch keine Bestrafung, sondern das sollte jeder mal machen, sich in sich reinhören und vielleicht auch mal überlegen, wie, wo, wann kann ich das ansetzen, macht Sinn und auch ein bisschen Spaß daran finden, vor allem auch Rezepte zu lesen und so weiter. Mhm. Einmal nur ganz kurz zur Verbildlichung. Ich könnte mit dir noch Stunden reden. Es tut mir auch leid, dass ich so viele Fragen stelle. Aber was ich ganz nett fände, mal zu wissen, wie würde denn so ein Frühstück, Mittagessen, Abendessen bei dir aussehen?
Also, was ich gerne mache, ist eben, wie gesagt, morgens ein griechischer Joghurt. Also klassisches Müsli geht ja nicht, aber man nimmt einen griechischen Joghurt mit 10%. Ich mache dann entweder noch einen Schuss Sahne rein oder ein bisschen MCT-Öl. Das sind spezielle Öle, die auch die Ketonbildung sehr gut fördern. Und dann mache ich eben keine Haferflocken rein, sondern Kokosflocken und und ganz wenig Obst, also man kann zum Beispiel ein paar Himbeeren zerdrücken und dann hat man auch intensives Himbeeraroma und muss nicht die große Menge essen. Dann mache ich immer gerne ein paar gehackte Nüsse rein, das wäre dann zum Beispiel mein Frühstück. Und dann kann man sich ein bisschen Sahne in den Kaffee machen. Übrigens, der Butterkaffee, den kann man als Frühstücksersatz nehmen. Also das ist jetzt kein Wundermittel zum Abnehmen, der hat ja auch 400-500 Kalorien, je nachdem, wie viel Fett ich da reinmache. Ne? Also da muss man auch immer die Kirche im Dorf lassen. Also, aber ich kann dann ein bisschen Sahne in meinen Tee oder in meinen Kaffee machen, dann brauchst du erstmal lange nichts und dann kommt es drauf an, mittags, weiß ich nicht, also oft esse ich mittags wirklich nur eine Kleinigkeit, dann nehme ich mir ein Stück Käse und eine Handvoll Nüsse oder ein Viertel Apfel und koche dann abends. Und dann gibt es entweder Fleisch oder Fisch, viel Gemüse dazu, viel gutes Olivenöl. Bei Salaten mache ich gern auch noch immer ein paar Kerne und Nüsse drüber und mal ein paar Shrimps oder noch irgendeine Eiweißkomponente. Also ich bin ein großer Salat- und Gemüseesser und dann eben eine Eiweißkomponente dazu und immer ordentlich eben mit schönem Dressing oder in Butterschmalz gebraten oder. Und Dips, also ich finde eigentlich sind die Wunderwaffen der Keto-Küche sind die Dips, die kann ich auf Gemüse machen, die kann ich aus Fleisch machen oder eben die klassische Kräuterbutter. Also ich habe immer Möglichkeiten, noch ein bisschen Fett unterzubringen und dann kann ich eigentlich alles kochen. Also ich sage immer so ein Klassiker wie früher Spinat, Eier und Kartoffeln. Dann lasse ich halt die Kartoffeln weg und esse ein Ei mehr. Also dann gibt es halt 3 Eier und viel Spinat mit Blub. Und dann habe ich doch auch was Tolles gegessen. Also so schwierig ist das gar nicht.
Ja. Dürfte man Süßkartoffel essen?
Nee. Also oder dann in homöopathischer Dosis. Also die Frage ist halt immer, ist auch Typsache. Ja, manchmal, wenn wir essen gehen, dann klaue ich am Schluss eine Pommes von meinem Mann. Die ist ja auch nicht schlimm, aber man muss das dann vorher wissen, ob es bei der einen bleiben kann. Das Problem bei solchen Sachen ist halt immer, dass dann, wenn die Bremse mal raus ist, ne, der Klassiker, die Chipstüte, wenn die auf ist, esse ich die leer.
Inhaliert wird die.
Ja, genau. Nee, und ich würde mir auch nie sagen, ich darf das nie wieder essen, sondern jetzt mache ich Keto und jetzt esse ich eben mal keine Süßkartoffelpommes und ist auch gut.
Sehr cool. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage an dich und zwar, was sollen Menschen, die mit Keto starten wollen, unbedingt beachten, um ihre Gesundheit nicht zu schaden? Mhm. Und wie könnten sie, gibt es so ein paar Anhaltspunkte, dass wenn sie starten, die aufzeigen, dass es vielleicht nicht unbedingt für denjenigen geeignet ist?
Mhm. Also ja, wie gesagt, viel trinken, nicht am Salz sparen, genügend Gemüse essen, immer gucken, geht's mir gut damit? Sich nicht wundern, wenn man mal 1-2 Tage ein bisschen schlapp ist, aber wenn es einem richtig übel ist und wenn man erbrechen muss oder wenn man sich total zermatscht fühlt, dann aufhören oder reduzieren, beziehungsweise ein paar mehr Kohlenhydrate essen, dass man dann eher Richtung Low Carb kommt. Ich würde immer empfehlen, auch die Ketone zu messen. Wie gesagt, das am preiswertesten sind die Urinsticks. Da sieht man, ob man in Ketose ist. Am Anfang, für den Anfang reichen die. Und wer das ein bisschen professioneller machen will, der kauft sich so ein Blutmessgerät. Ist auch alles nicht so teuer mehr. Oder ein Atemmessgerät. Gut, das lohnt sich erst, wenn ich das wirklich öfter mache. Aber dann kann ich eben sehen, ist die Ketonbildung in dem Bereich, den ich möchte. Ja, also im Blut 0,5 bis 3 Millimol. oder ist es auch vielleicht viel zu hoch und dann laufe ich Gefahr, in eine Übersäuerung zu kommen. Das war auch extrem selten, aber dann hätte ich einen Anhaltspunkt. Also ich würde sagen, informieren, in Ruhe anfangen, viel trinken, nicht am Salz sparen, Gemüse nicht vergessen und Ketone messen.
Schön. Ulrike, gibt's irgendeine Art und Weise, wie man mit dir zusammenarbeiten kann? Berätst du eigentlich auch oder gibt's eine Plattform, wo man mehr von dir erfährt?
Ja, also ich habe eine Internetseite, ulrikegonda.de. Dann gibt es einen Blog, wo mir gerade einfällt, den ich lange nicht mehr bestückt habe, ugonda.de. Man kann gerne mir eine E-Mail schreiben unter mail@ugonda.de. Ich selbst mache keine oder nur ganz selten mal eine Beratung, aber ich kenne natürlich Kolleginnen, wobei es noch nicht so ganz viele gibt, die auch Keto machen. Aber wenn Interesse besteht, dann einfach mal eine E-Mail schreiben, oder eine WhatsApp und dann gucke ich, dass ich jemanden finde. Ansonsten für Kolleginnen und Kollegen oder für Ärzte, die sich interessieren, mache ich regelmäßig Fortbildungsseminare, zum Beispiel diesen Freitag beim S-Team, also s-team.com. Das sind zwei Kolleginnen aus Hamburg, die haben da eine Akademie aufgebaut und da mache ich ein Einführungsseminar. Das ist ein Tag immer von 10 bis 17 Uhr oder 17.15 Uhr. Wo sich jetzt alles für Fachleute, ne, wo sich Ernährungsexperten oder Ärzte oder Diätassistenten oder Arzthelferinnen informieren können. Dann gibt es auch Kolleginnen, die eine Keto-Coach-Ausbildung anbieten, wo man online eine Fortbildung machen kann, wenn man andere Leute beraten möchte. Also da kann ich auch gerne dann vermitteln, wenn man dann mit mir, also ich bin noch so ein bisschen Generation E-Mail, ehrlich gesagt.
Ist auch ein bisschen Stress.
Wenn ihr in Kontakt tritt, dann will ich gerne helfen. Und dann natürlich meine Bücher lesen. Also ich habe den Keto-Kompass geschrieben, das Keto-Kompass-Kochbuch. Die sind auch alle auf meiner Internetseite aufgelistet. Und auch andere Kochbücher, wo wirklich wundervolle Rezepte von Kollegen und von Ärztinnen auch drin sind, die richtig Lust machen, das auszuprobieren.
Sehr cool. Ich sag tausend Dank an dich, auch danke an alle Zuhörer. Hat mich gefreut. Möchtest du noch etwas loswerden?
Also wer Interesse hat, einfach mal ausprobieren. Das ist eine interessante Erfahrung, genauso wie Fasten.
Sehr schön. Dankeschön.
Danke euch.